Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
Wir sind heute in der Bibliothek in Fegesack und ich treffe den Autor Dr. Thomas Roth-Berghofer. Thomas, jetzt sind wir in der Bibliothek, die hat zwar noch geschlossen, muss man trotzdem ruhig sein?
Es ist immer gut, ruhig zu sein in der Bibliothek. Die Geister hier wollen ja auch ein bisschen Ruhe haben, bevor sie auf die Menschen losgehen.
Ist das so ein bisschen wie nachts im Museum?
Genau. Ja. Genau.
Wir sind heute aus einem ganz besonderen Grund hier. Du schreibst hier gerne. Wir sind jetzt in der oberen Etage, vor uns sind lauter Spiele aufgereiht. Das ist aber nicht der Ort, wo du eigentlich schreibst, oder?
Nein, ich bin normalerweise im Erdgeschoss bei den Thrillern und wo die meisten Leute auch ihre Bücher lesen, recherchieren an den Computern, wo das Leben ist dann auch.
Dann zeig mir das mal, wo du hier eigentlich sitzt.
Mach ich. Gut.
Vorbei an Bibi und Tina. So, jetzt Erdgeschoss.
So, linke Hand sind die Krimis und die Thriller. Viele davon, wie man sieht.
Und hast du geschrieben?
Eck. Mit meiner Frau.
Ja, genau. Kommen wir noch drauf. Aber stehen hier auch von euch Bücher?
Ja, wir haben unsere Bücher auch alle als Spende hierher gegeben, sodass die Leute es auch hier direkt ausleihen können.
Sitzt du auch manchmal hier und guckst, na, wer holt mein Buch?
Das habe ich aufgehört. Das bringt nicht so viel. Und das hier ist mein Stammplatz.
Mittendrin, einfach an so einem ganz stinknormalen Tisch sitzt
Kleiner
du dann?
Tisch, genau. Und habe dann den Rest des Raums so einigermaßen im Blick und kann für mich Ideen entwickeln, an Szenen schreiben, skizzieren, Bilder malen, Däumchen drehen, wenn es mal nicht läuft. Oder rausgucken zu den Bienenstöcken, zum Erlebnisgarten.
Mit Blick darauf, ein Sofa ist ja auch noch, ein paar bunte Sessel sind auch noch dabei. Du sitzt also zwischen Thrillern, um Thriller zu schreiben?
Ja.
Kommt das aus den Büchern raus?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe es, dass es ein bisschen hilft. Aber das Schöne, an einem anderen Ort zu schreiben sowieso, ist ja, dass man keine Waschmaschine in der Nähe hat, kein Geschirr, das noch gespült werden sollte oder all die anderen Annehmlichkeiten und Aufgaben, die auf einen warten. Man kann nur an dem arbeiten, was man mitgenommen hat.
Und wirst du da oft angesprochen oder lässt man dich so wunderbar in Ruhe? In der Bibliothek stört man ja eigentlich selten sich untereinander.
Das ist leider so, dass ich nicht angesprochen werde.
Du würdest gerne.
Ja, ich hatte hier für ein halbes, dreiviertel Jahr mal etwas eingerichtet, dass ich einmal im Monat, am ersten Samstag des Monats hier war. Und wir hatten einen kleinen Aufsteller gemacht, Frag den Autor. Und es kam nur einmal eine Familie, und ein 10-Jähriger, 9-Jähriger, der hat mich eine ganze Stunde ausgefragt.
Oh toll, was hat er gefragt?
Ach, wie man die Geschichte schreibt, was Perspektive ist oder sowas. Es war ein ganz, ganz kunter Bund. Und die Eltern haben immer wieder versucht, ihn ein bisschen zu bremsen. Haben gesagt, nein, lassen Sie den nur, wenn der Spaß daran hat, die Fragen zu stellen, dann werde ich es nach bestem Gewissen beantworten, was teilweise gar nicht so einfach war.
Ja, Kinderfragen sind wunderbar herausfordernd.
Absolut.
Wir wollen heute dich vorstellen, dich und deine Frau, kommen wir gleich nochmal drauf, und eure Arbeit natürlich und darum geht es ja auch immer in unserem Podcast, wie das Schreiben eigentlich funktioniert. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück, bevor hier die Massen gleich aufschlagen, die Bibliothek öffnet demnächst, und unterhalten uns in Ruhe. Let's go. Jetzt haben wir uns zurückgezogen in den Veranstaltungsraum. Hier schreibst du aber selber nicht, oder?
Nö, der ist normalerweise für Veranstaltungen halt wirklich reserviert und da kommen dann Klassen auch mal her und so Sachen. Und ich habe selbst schon Schreibworkshops hier gegeben mit Kindern allen möglichen Alters. Das war auch schon sehr, sehr aufregend und aufschlussreich, mit denen zu arbeiten. Aber auch Lesungen habe ich hier machen dürfen. Ansonsten bin ich mehr draußen, wo das Leben ist.
Um Geschichten zu sammeln. Also die Stadtbibliothek in Fegesack, können wir festhalten, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt bei dir im Leben. Du bist auch zu Hause, hier oben im Bremer Norden. Wir reiten einmal kurz durch dein Leben, um dich ein bisschen kennenzulernen. 1967 im hessischen Butzbach geboren. Und ich glaube, was besonders ist, du hast Informatik und Wirtschaftswissenschaften studiert in Kaiserslautern und schon 2002 zum Thema künstliche Intelligenz promoviert. Sagen wir mal 20 Jahre, bevor es bei uns Normalsterblichen so langsam mal angekommen ist, warst dann auch als Professor unterwegs, hast du London unter anderem unterrichtet und dann irgendwann angefangen, mit deiner Frau zusammen, der Ramona, zu schreiben. Erst warst du noch als Wissenschaftler unterwegs und irgendwann kam der Switch, jetzt nur noch schreiben. Warum?
Also ich hatte die Gelegenheit, eine Professur in London zu bekleiden, dann kam Brexit und damit eine Veränderung im Verhalten der Briten gegenüber Europäern. Und es gab keine Chance, großartig dort zu bleiben, wie es war, weil keiner Zusagen machen konnte. Ich hatte aber bis dahin ja auch schon mit meiner Frau geschrieben gehabt. Das heißt, meine Frau hat hauptsächlich geschrieben und ich habe zugearbeitet. Wir hatten beide immer schon den Wunsch gehabt, gemeinsam das Vollzeit zu machen. Und der Brexit gab uns dann den entsprechenden Kick. Haben wir uns entschieden, zurück nach Deutschland zu gehen. Und wir wollten nicht in den Südwesten zurück. Es gab auch keinen Grund. Also haben wir irgendwo mal so rumgeguckt und sind aber sehr schnell bei Bremen hängen geblieben und haben es nicht bereut. Seit 2017 wohnen wir jetzt hier und arbeiten hier.
Du hast schon immer Geschichten erfunden. Wann kam es dann zum Schreiben?
Zum wirklichen Schreiben kam es eigentlich erst, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und das ist nun auch schon über 30 Jahre her, da sie Fanzines abgetippt hat. Star Trek-Geschichten. Und das Abtippen allein hat ja auch nicht gereicht. Sie hat die gleich mal ein bisschen verbessert, ein bisschen aufpoliert und dann hat sie gesagt, das kann ich auch, das kann ich besser. Und hat gerade erst angefangen, auch ein bisschen längere Geschichten zu schreiben und ich war da noch im Studium, mittendrin. Und dachte, ja, ich habe ja auch so immer Geschichten so im Kopf schon gehabt, auch mal ausprobiert. Und wir haben schnell gemerkt gehabt, dass im Fandom zu schreiben ein wunderbares Mittel ist, zu lernen, wie man erzählt. Alle Leser kennen die Figuren, die in dem entsprechenden Universum existieren. Also konnte man anhand der Leserreaktion herausfinden, wie gut man die Figuren getroffen hat. Sind die konsistent? Bleiben die in ihrem Handlungsrahmen? Und man kann eigene Figuren dazu erfinden.
Also war es klar, ihr wollt was Eigenes schreiben? Das macht ihr jetzt seit vielen, vielen Jahren unter Pseudonym. Ihr schreibt als Alex Thomas für eure Thriller, die ihr schreibt, und als Tom Alex für die Jugend- und All-Age-Bücher. Warum ist es so wichtig gewesen für euch, die Pseudonyme zu wählen?
Wir wollten gemeinsam auftreten, das auf jeden Fall. Und die Geschichte, wie man zum Pseudonym kam, ist eigentlich auch ziemlich witzig. Wir waren bei unserer Literaturagentur und hatten da auch schon uns beworben mit einem verkopften Pseudonym und sie meinte kategorisch, das geht nicht. Wir brauchen was. Und meine Frau meinte sofort, da muss Thomas drin sein. Und zwei Minuten später war dann Alex dabei und das ist thrillerartig, ne, das passt zu dem Genre und so. Da war das innerhalb von 3 Minuten gegessen.
Aber sortiert ihr euch dann auch zu, wer was ist?
Ja, ich bin Thomas und meine Frau dann firmiert unter Alex dann dabei, ja. Und für die Jugendbücher brauchten wir einfach noch was anderes, weil die Zielgruppe halt eine ganz andere ist und man nicht auf demselben Facebook-Kanal sozusagen Mord und Totschlag bewirbt und dann das Wachsen junger Seelen, wenn ich es mal übertrieben beschreiben will.
Wir kommen auf die Unterschiede eures Schreibens noch hin. Ich würde erstmal natürlich auf den Prozess eingehen, weil das Besondere bei euch ist ja, dass ihr zusammenschreibt. Und eine Frage, die euch wahrscheinlich immer als erstes gestellt wird, ist, na, wie macht denn ihr das? Ich habe gelesen, als du noch als Wissenschaftler hauptberuflich tätig warst, hat eigentlich sie geschrieben und du hast draufgeschaut und sozusagen das große Ganze im Blick behalten. Jetzt arbeitet ihr beide sozusagen gleichberechtigt inzwischen. Wie ist jetzt euer Prozess?
Also man kann bei beiden sagen, einer ist der Lead, der ist der Architekt, der andere ist der Innenarchitekt, Designer, Innenausstatter sozusagen. Und ich war immer der Innenausstatter, bis wir eben gemeinsam dann zurückgekommen sind. Und meine Frau liebt es, die großen Handlungsstränge aufzubauen, vergisst aber manchmal die Gefühle der Figuren. Und das ist so mein Ding dann gewesen, zu gucken, was für eine emotionale Reise hat die Figur dann innerhalb des Ganzen. Darauf zu achten, dass da ein bisschen mehr da ist und vielleicht manches ein bisschen runtergefahren wird von den großen Sachen, damit die Story begreifbarer bleibt für den Leser. Und als ich dann die Jugendbücher geschrieben habe, umgekehrt habe ich dann den Lead übernommen. Und oh Wunder, bei mir gingen dann andere Sachen dann daneben, wo sie dann eben auch ihren Blick wieder drauf werfen konnte und sagen, naja, aber wenn das und das hier passiert ist, so vom Großen, dann hat das Auswirkungen und die hatte ich nicht berücksichtigt oder sowas. Man, zu zweit zu arbeiten ist halt schon eine ganz tolle Sache.
Ja, es klingt nach einem großen Geschenk, aber man denkt ja auch, es muss doch auch Konflikt geben. Wenn ihr zum Beispiel mal unterschiedliche Ansätze habt, passiert das?
Eigentlich nicht, weil das mit dem Lied meint eigentlich auch, einem gehört die Geschichte und der bestimmt, wo es lang geht. Und dann gibt es vielleicht mal ein bisschen angeschlagenes Ego dabei. Man denkt, das wäre eigentlich besser. Aber man hat ja nie die ganze Geschichte im Blick, die der andere entworfen hat. Also wenn ich dann sage, ah, das wäre aber besser, dann hat das einen Konflikt mit der Sache, die dort passiert ist und dort. Und so muss man das Ownership bei einer Person halten, die dann entscheidet, was gehört dazu und was nicht. Alles andere wird schwierig. Ich meine, zu viele Köche verderben den Brei, das passt da genauso.
Und wie geht es rein technisch? Jemand fängt an, also der Owner, fängt an mit der Geschichte und dann hast du meinetwegen erstmal frei oder schreibst an was anderem und dann tauscht ihr irgendwann? Geht es so kapitelweise vorwärts oder wie arbeitet ihr da?
Wir arbeiten beide eigentlich immer versetzt an Projekten und über die Jahre hat es sich ergeben, dass der eine fast so zur Hälfte bei einem Projekt ist, wenn der andere anfängt, sodass dann genug Luft ist, auch um jeweils dazu zu arbeiten. Zuerst entsteht meistens die Einleitung in die Story, einfach der Beginn. Wie geht's in die Geschichte rein, während das Exposé entwickelt wird, die Gesamtgeschichte. Und wenn so die ersten 30, 40 Seiten stehen, dann kriegt der andere normalerweise die Geschichte dann und guckt sich das schon mal so an. Und dann arbeitet man am Exposé weiter, damit da genug Konflikte da sind, dass die Figuren unterschiedlich genug sind, dass die Figuren unterschiedlich benannt sind, dass man vielleicht Orte wählt, die man noch nicht verwendet hat oder interessantere Orte und solche Sachen, so Feintuning. Und dann schreibt typischerweise der andere, der den Lead hat, die bis zur Hälfte der Geschichte. Und wir tauschen uns in der Zwischenzeit kaum aus.
Also, dass man es ganz ungefiltert kriegt.
Genau, man kann eine Geschichte nur einmal neu lesen. Danach bin ich dann auch verbraucht in gewisser Weise, ne, wenn ich Ramonas Geschichte dann lese. Ja, das ist eigentlich der Kern von der Arbeitsweise. Man hat zwischendrin mal eine kleine Idee, die man erzählt oder von der Figur, weil es einem gerade so viel Spaß gemacht hat, eine Szene zu schreiben, erzählt man dann mal kurz was. Aber es ist ja immer ohne Zusammenhang, ohne Kontext. Aber daraus entwickeln sich manchmal dann die Figuren mehr, weil eine Figur ist vielleicht witzig, aber auf welche Art Witz reagiert die Figur oder wie ist sie witzig? Ist das Schusseligkeit oder ist das Wortwitz oder ist das irgendwie eine merkwürdige Eigenschaft, die jemand dann hat? Ne?
Könnt ihr euch noch gegenseitig überraschen? Also ihr habt jetzt gut 15 Bücher zusammen geschrieben, habt verschiedene Reihen, die Böhm und Niedlich-Reihe, die Paula Tennant-Reihe, die Catherine Bell-Reihe und die Jugendreihe, Nephilim, Hunter-Reihe, also schon mehrere Bände in den Reihen. Überrascht ihr euch da noch oder sagt, ah, so hätte ich gar nicht gedacht, dass es weitergeht?
Ja, wir überraschen uns gegenseitig immer noch. Das ist erstaunlich. Wir schauen halt auch viel andere Serien. Wir haben großes Interesse an koreanischen Serien, K-Dramas, weil die sehr gut darin sind, obwohl man die Story schon mal irgendwie gesehen hat, die Wendepunkte reinzubauen, die man da nicht erwartet hätte. Man wusste, da kommt irgendwas, aber es kommt früher oder später. Es ist das Timing, das Pacing von den Storys, das funktioniert anders bei uns, nicht kreativer, finde ich.
Da sind wir im Bereich Inspiration. Ihr geht gerne auf Reisen, eure Romanreihen spielen in Rom, in London natürlich, da wart ihr ja auch lange. Da hat man ja die Settings in Berlin. Ist das immer noch so, dass ihr an diese Orte reist?
Das ging mit Corona ganz deutlich zurück. Aus London können wir halt nur 5,5 Jahren noch wunderbar schöpfen. Und auch in Rom findet sich immer noch so viel, dass wir da auch genug noch zu erzählen hätten. Und Berlin ist jetzt sozusagen der neuere Bereich, den wir da erschließen.
Wann spielt was in Bremen?
Bremen wird immerhin in Totenbuch im aktuellen Thriller erwähnt. Magnus Böhm, unser Kommissar, der ging hier in Fegesack dann auch zur Schule.
Sehr gut. Es kommen neue Sachen von euch raus. Ihr seid kurz vor Veröffentlichung. Seid ihr Produktionsmaschinen?
Nö. Da haben wir ja genug Kollegen, die sind sehr viel produktiver, die ja gerade im Serienbereich sehr viel mehr Romane schreiben. Weil wir aber zu zweit sind, kommt sozusagen pro Jahr so in etwa ein Roman raus. Andere schaffen das ganz alleine, als eine Person dann.
Aber wie sieht euer Alltag aus? Wir sprechen ja ganz oft in diesem Podcast darüber, Wie lange schafft ihr es, am Tisch zu sitzen? Wie sieht bei euch so ein Alltag aus? Habt ihr einen parallel laufenden Alltag oder ist da jeder individuell in seinem Schreibprozess unterwegs?
Wir sind da unterschiedlich unterwegs eigentlich. Ich bin derjenige, der morgens nach dem Frühstück ins Arbeitszimmer gehen muss, um dann anfangen zu schreiben. Wenn ich etwas anderes anfange, komme ich nicht mehr in meinen Schreibrhythmus rein. Und dann sind es etwa 2 Stunden, in denen ich produktiv sein kann, wo dann irgendetwas entsteht. Sei es irgendwas Neues skizzieren oder die Szene verbessern, Szene schreiben. Und nachmittags kommt dann nochmal so 1 bis 2 Stunden dazu. Der Rest wird schnell von allem anderen, was man so hat. E-Mails, Social Media, was man so braucht, dann auch einkaufen gehen, putzen. Ne?
Das Leben.
Das Leben eben dazwischen. Ne? Und man braucht auch diese Zeiten, um im Hinterkopf über die Sachen nachzudenken. Meine Frau muss erst die ganzen Sachen abgearbeitet haben, damit sie nachmittags sich hinsetzen kann und dann ihre 2 bis 3 Stunden dann da sitzt und an ihren Texten arbeitet.
Also braucht ihr nur ein Arbeitszimmer?
Wir haben ein gemeinsames Arbeitszimmer mit 2 Schreibtischen, das ist schon ein bisschen eng. Wir haben eine kleine bewegliche Trennwand zwischen uns, damit man sich nicht gegenseitig immer auf den Bildschirm glotzt. Allein das Gefühl, dass jemand da gerade mal guckt, was man macht, lenkt ja schon ab. Aber wir können schon auch zusammen drinnen sitzen und am Tisch arbeiten.
Wie viele Ideen liegen in euren Schubladen noch rum? Oder habt ihr direkt das, was euch in den Sinn kommt oder was ihr niederschreiben wollt, passiert das auch direkt?
Wir arbeiten eigentlich fast nur an unmittelbaren Ideen. Wir haben so eine Handvoll Sachen. Also wir haben, seit wir uns kennen, so die Vision von einer Space Opera, die wahrscheinlich nie geschrieben wird. Aber wo wir immer mal noch eine Idee dazu packen und so weiter. Aber es braucht auch so eine Initialzündung für die Idee, die meistens über Figuren kommt. Und für die Böhm- und Niedlich-Reihe war so eine Initialzündung auch, dass wir Buchhändler in Blumenthal kennenlernten, den Herrn Wolf. Und der ist von der Persönlichkeit so ziemlich wie der Herr Böhm hier. Ein bisschen krummelig, ein bisschen mürrisch, groß. Und da war der plötzlich da und hat dann ermitteln wollen.
Muss man Angst haben, wenn man euch begegnet, dass man in einem eurer Bücher sich wiederfindet?
Ach, so direkt glaube ich nicht.
Viel Blut, Leichen, immer Spannung mit dabei. Seid ihr 2? Ich frage immer nach beiden bei euch, weil du ja der Sprecher sozusagen für euch beide bist. Ist euer Leben auch so unfassbar spannend? Oder warum ist dieses Genre, warum hat das so euren Fokus gekriegt?
Im Englischen gibt es diesen Ausdruck der Human Condition. Also was macht uns Menschen zu Menschen? Und das lässt sich besonders gut herausfinden an den Grenzen menschlichen Handelns, an den Grenzen des Moralischen, des Ethischen. Und die Motive für verschiedene Taten, das hat uns immer halt fasziniert. Dass es so blutig wurde oder sowas, das hat sich auch aus den Figuren entwickelt gehabt. Und Serienmörder sind halt etwas Faszinierendes. Wie kommen die so lange durch? Warum machen die das überhaupt? Und dann kommen so Science-Fiction-Aspekte dazu. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir einen Serienmörder in hoher Position bei der Polizei haben? Ein bisschen wie Dexter, der ja als Blutspritzer-Analyst arbeitet, nur halt in einer höheren Position und anders aufgestellt, der auf die Jagd geht nach Serienmördern. Das war die Polar-10-Reihe dann. Und da kann man natürlich sehr viel, dann kommt man selber auch an viele Fragen heran, an die man nie gedacht hat. Durch die Figuren dann. Aber wir werden das zurückfahren. Also das
warum?
Ach, so viel Blut und Tränen und so weiter in dieser Richtung, das ist schon auch anstrengend.
Du bist ja so der romantische und sensible Typ eigentlich von euch beiden, oder?
Ja. Die Metzelszenen, die hat Ramona zu verantworten.
Wunderbar. Ihr habt ja neben eurem eigenen Schreiben euch auch noch um viele Autorinnen und Autoren gekümmert. Ihr seid Mitbegründerin und Mitbegründer der Webseite autorenforum.de und Herausgeber der monatlich erscheinenden Autorenzeitung The Tempest. Warum habt ihr das gemacht?
Das war auch aus der Not herausgeboren eigentlich. Das war Ende der 90er Jahre. 1996 haben wir das dann in Angriff genommen, weil es zu der Zeit keine Schreibratgeber gab. Es gab keine Bücher im Deutschen. Wir hatten aber über das Internet, das war ja auch gerade erst das World Wide Web 3 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, im Studium solche Newsletter kennengelernt, wo Autoren interviewt wurden, wo da Literaturagenten interviewt wurden, Verlage interviewt wurden, wo es Schreibtipps gab, wie schreibe ich eine Figur, Dialoge, wie mache ich das spannend, wie mache ich das romantisch, für alles. Aber in Deutschland hieß es immer noch, Talent fällt vom Himmel. Ne? Entweder man hat's oder nicht.
Und das ist Blödsinn.
Käse. Das ist absoluter Käse. Man braucht natürlich ein gewisses Talent, ein bisschen Kreativität, wobei die hat jeder in uns. Wir erziehen die nur unseren Kindern ab. Naja, also wir haben die Artikel übersetzt und haben dann den Newsletter gedruckt. Meine Cousine hat die Designs hergestellt, die waren also wirklich A3, geklappt, kopiert und verschickt an 80 Leute am Anfang. Und sind dann halt auch ins Web gegangen mit dem Newsletter. Und es erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Wir haben über 5000 Abonnenten. Und da geht es jeden 20. im Monat hin. Und dann kriegt man immer wieder auch mal Feedback dazu. Und das macht schon auch noch Freude da. Und informiert einen. Weil wir können mit dem Vehikel The Tempest an Literaturagenten herantreten. An Verlage, an Lektoren, wen auch immer im schreiberischen Umfeld. Können wir sie mal interviewen. Und dann erfährt man halt Dinge.
Und knüpft ein Netzwerk. Ne? Also ihr macht ja eigentlich das, was wir hier im Kleinen machen, im Größeren, zu gucken, wie schafft man es als Autorin, den Fuß in die Tür zu kriegen? Wie schafft man das, so ein Buch vielleicht mal verlegt zu kriegen? Wie kriegt man Kontakt? Wie wichtig ist ein Literaturagentin zum Beispiel? Solche Geschichten. Konntet ihr da auch viel, wahrscheinlich, ne, für euer eigenes Werden profitieren?
Eigentlich weniger. Also mehr in dem Sinne zu sehen, man ist nicht alleine. Ja, also das sind die Probleme, die allgemein da sind. Verträge sehen so und so aus. Es gibt bei uns in Deutschland sowas wie einen Standardbuchvertrag. Das und das dürfte nicht drinstehen. Druckkostenzuschussverlage, ein furchtbares Übel in der Branche, aber die gibt es weiterhin, weil immer noch Leute denken, sie müssten Geld bezahlen, damit ihr Buch veröffentlicht wird. Und so geht es dann halt weiter. Und solche Sachen zu lernen, was sind die Grenzen? Was sollte ich meine Literaturagentur fragen? Was brauche ich so gar nicht erst zu fragen? Diese Abschätzung, also was die kam, wenn man sich die Tempest-Ausgaben so durchliest, da sind sehr, sehr viele nützliche Tipps drin. Es ist halt schwer, die zu finden. Man muss wirklich irgendwie dranbleiben. Aber es gibt sonst keine großen Möglichkeiten. Ich denke, das ist ein guter Beitrag, den wir auch weiterhin führen werden.
Also Werbeblog autorenforum.de, sich einfach registrieren.
Jetzt sind kostenlos. Der ist kostenlos.
Jetzt sind wir mitten im Crime-Time-Festival in Bremen im September und Oktober. Du bist dabei am 22. Oktober bei der Bremer Buchpremiere Totenbuch Bloody Berlin. Wie wichtig sind dir Lesungen?
Sie sind unglaublich wichtig, weil sie direktes Feedback geben. Typischerweise zum Anfang der Story. Wir sind keine Bestseller-Autoren, also zu uns kommen nicht die Leute, die schon das Buch gelesen haben, sondern sie wollen sich unterhalten fühlen. Und wenn mir das gelingt in der Lesung, dann bin ich natürlich happy. Lesung ist halt unmittelbar. Was oft Schauspieler sagen, wenn sie Filme unterwegs sind, der Film wird gemacht, 1,5 Jahre später kommt er ins Kino. Ein Theaterschauspieler, der kriegt sein Feedback direkt. Gut oder schlecht, andere Art von Stress. Ne? Aber das ist beim Buch dann auch so. Wir haben unser Buch geschrieben, bis es herauskommt. Es ist ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, über ein Jahr. Und man kann damit nochmal in Verbindung treten. Dann kriegt man ja erst nochmal Feedback und beschäftigt sich selber nochmal damit.
Also herzliche Einladung, ins Gespräch zu kommen. Ich spüre sehr, du magst diesen Austausch total gerne als Feedback und als Inspiration und einfach als spannende Unterhaltung. Ich sage Dankeschön. Dr. Thomas Roth-Berghofer alias Alex Thomas und Tom Alex. Ja, viel Erfolg bei den nächsten Büchern. Es war mir eine Freude, mit dir Zeit zusammen zu verbringen. Vielen Dank.
Ja, auch. Vielen Dank.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.